Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast. Schön, dass Sie sich heute wieder für uns Zeit nehmen. Das Thema, dem wir uns in der kommenden plus-minus halben Stunde widmen wollen, dreht sich rund ums Wohnen oder eben dem, was los ist, wenn die Wohnung fehlt. Wir, das sind Darin Ranalter, Hausleiter im Alexi-Haus, einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe der Innsbrucker Soziale Dienste GmbH. Hallo Darin.
Hallo und danke für die Einladung.
Julia Schratz, Geschäftsführerin von Lila Wohnt, früher bekannt unter Do was für Frauen, einem Verein, der sich um Frauen und Kinder in Notlage kümmert. Herzlich willkommen, Julia.
Danke dafür und schön, dass wir uns heute diesem Thema widmen.
Und Lukas Kerschbaumer, Professor am MCI im Department Non-Profit Sozial- und Gesundheitsmanagement. Lukas, auch dir danke für deine Bereitschaft.
Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Danke, dass ihr euch heute alle für ein wichtiges Thema Zeit nehmt. Eines, das zwar zum Glück nicht jeden früher oder später betrifft, aber eines, das wohl jedem eher früher als später irgendwo begegnet. Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit. Mein Name ist Tom Strickner, dass mit der Technik alles klappt, dafür sorgt wieder Ben Ranneburger. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, darf ich mit zwei, drei Sätzen noch kurz erklären, warum wir heute in der Konstellation hier im Wohnheim Tivoli sitzen, in der wir hier sitzen. 2021 unterzeichneten Vertreterinnen der EU-Mitgliedstaaten, EU-Institutionen sowie Organisationen der Zivilgesellschaft die Erklärung von Lissabon und riefen die Europäische Plattform zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit ins Leben. Die Stadt Innsbruck bekennt sich zu den Zielen, die in dieser Erklärung definiert sind und hat deshalb Anfang des Jahres einen breit angesetzten Beteiligungsprozess gestartet. Einen Prozess, an dem das Alexi-Haus und Lila Wohnt neben zahlreichen anderen Einrichtungen aus dem Wohnungs- und Obdachlosenbereich beteiligt sind und den das MCI wissenschaftlich begleitet. Damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wissenschaftlich zu arbeiten heißt ja bekanntlich auch genau zu arbeiten. Deshalb meine erste Frage an Darin: Manchmal ist von Wohnungslosigkeit die Rede, dann von Obdachlosigkeit. Ist es nicht alles das Gleiche?
Also die kurze Antwort wäre, dass obdachlos bedeutet, tatsächlich auf der Straße zu sein, sich im öffentlichen Raum quasi zu bewegen, unter Brücken, Verschlägen etc. Und wohnungslos ist man, wenn man in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sich bewegt, aber halt keine Wohnung hat. Das wäre die kurze Antwort. Die längere Antwort ist, dass es ja die FEANZA, das ist der Europäische Dachverband der Wohnungslosenhilfe, hat da einen sogenannten Ethos, das ist so eine europäische Typologie, veröffentlicht oder Kategorien entworfen, wo das Ganze ein bisschen quasi differenzierter vonstatten geht. Und das geht tatsächlich von eben obdachlos bis hin zu prekären Wohnen beziehungsweise ungesicherten oder ungenügenden Wohnen. Das sind eigentlich 13 Stufen, die da ausgewiesen sind. Und in dem Bereich bewegt sich es nachher sozusagen.
Okay, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das Thema ja meist männlich und in Zusammenhang mit Suchtproblemen besetzt. Ich glaube, mit dieser Aussage werden Vorurteile bedient, oder? Dürfte nicht so ganz stimmen, Julia, oder?
Ja, das bedingt sich dahingehend, dass wir ein gewohntes Bild haben und Zuschreibungen machen und es gehen Konsum und auch ungesunder Konsum und Obdachlosigkeit manchmal einher. Das hat einerseits mit dem zu tun, dass ein missbräuchliches Verhältnis zu Alkohol oder ein ungesundes Verhältnis zu Alkohol zu Obdachlosigkeit führen kann oder auch die Antwort auf Obdachlosigkeit ist. Das heißt, wir sind gewohnt, hier uns dieser Bilder zu bedienen und es auch teilweise klischeehaft zu machen. Gleichzeitig gibt es eine ganz breite Betroffenheit eben von der Wohnungslosigkeit und die ist eben meistens nicht auf der Straße sichtbar. Also wenn ich bei einer Freundin auf der Couch übernachte, wenn ich in einer Beziehung bleibe, weil daran auch meine Wohnung geknüpft ist, wenn ich in einer Interimsunterkunft, in einer Übergangsunterkunft untergekommen bin, dann sieht mich ja auch niemand und damit bin ich nicht sichtbar und damit sind vielleicht auch meine Problemlagen nicht in der Form sichtbar, beziehungsweise auch die Zuschreibung. Also da vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wie können wir denn wirklich auch das Thema Sucht sofort erkennen und tatsächlich auch jemanden zuschreiben, dass das da ist. Das müsste man vielleicht dem Ganzen noch voranstellen, dass nur weil jemand das beste Beispiel ist, wenn Hochzeiten vor dem Standesamt in Innsbruck stattfinden und dort mit einem Sekt angestoßen wird, dann wird niemand hier eine Verwaltungsstrafe verhängen wegen dem Alkoholverbot. Und Menschen, die zugeschrieben von einer Obdachlosigkeit betroffen sind, denen wird eine Verwaltungsstrafe umgehängt, weil ihnen auch ein problematischer Umgang mit Alkohol zugeschrieben wird. Das war jetzt eine sehr umfangreiche Antwort auf ein eben viel komplexeres Phänomen und etwas, wo wir als Gesellschaft uns oft auch blenden lassen und sehr schnell zu irgendwelchen Conclusions jumpen.
Obdachlosigkeit aber als rein oder Obdach und Wohnungslosigkeit als rein männliches Problem abzutun, das wäre zu kurz gegriffen vermutlich, oder?
Das ist eben das, was Darin gesagt hat, dass ein Anteil von Menschen, sogenannte Rough Sleeper, also die Menschen, die auf der Straße oder unter Verschlägen etc. schlafen sind und der große, große Teil von Wohnungslosigkeit betroffen ist. Das heißt, die Zahlen, die sehr schwierig und herausfordernd zusammenzutragen sind, und wir haben in Österreich hier auch kein standardisiertes Verfahren, um zu erfassen, wie viele Menschen sind jetzt von welcher Form von Wohnungslosigkeit betroffen, die liegen nicht vor. Und das heißt, wir wissen ganz oft nur aus den Erfahrungen der Organisationen, und wenn man sich anschaut, Lila Wohnt arbeitet im Jahr mit 1000 Frauen in Innsbruck, in Tirol, dann können wir schon davon ausgehen, dass das Phänomen des prekär Wohnens, des unsicheren Wohnens, des nicht dauerhaft gesicherten Wohnens ein unfassbar großes ist. Was das ganz schön auch zusammenfasst, ist, jede Person, die obdachlos ist, ist wohnungslos, aber nicht jede wohnungslose Person ist obdachlos. Und in der Sprache versuchen wir eigentlich von Betroffenheit auch zu sprechen und nicht jemand ist obdachlos oder wohnungslos, sondern von diesem Phänomen auch betroffen, weil das weniger identitätsbildend ist.
Lukas, wir haben zuerst erwähnt, das MCI begleitet den Beteiligungsprozess der Stadt Innsbruck. Und von wie vielen Wohnungslosen bzw. Obdachlosen kann man da reden? Also Julia hat gerade gesagt, so klar lässt sich es nicht quantifizieren, lässt sich es in irgendeiner Form quantifizieren?
Jetzt bin ich natürlich in der tollen Position, dass wir wenig Zahlen haben und trotzdem wissenschaftlich begleiten sollen. Die Erhebung von diesen Zahlen ist nicht so einfach wie zum Beispiel Einkommensdaten, die alle beim Finanzamt regelmäßig monatlich eingemeldet werden. Die Herausforderung liegt einfach darin, dass Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, nicht einfach vorstellig werden und sagen, ich bin es jetzt und irgendwann bin ich es nicht mehr. Das heißt, es gibt nicht die eine Zahl. Ja, wir können jetzt für Österreich sagen, letzte Schätzung, Statistik Austria, 20.000 Personen, die betroffen sind. Für Innsbruck oder Tirol sind wir mal rund 2.000, aber das ist sehr dynamisch. Manche kommen raus, manche kommen rein, manche sind dann länger davon betroffen, manche kürzer. Das macht es auch so unglaublich schwer, Kapazitäten zu planen. Das macht es auch so schwer, entsprechende Finanzierung zu finden, weil ja keiner genau weiß, worauf zielen wir hin.
Mhm. Du hast gerade angesprochen, rund 20.500 ist die Zahl, zumindest die ich recherchiert habe, war es im Jahr 2023. Im Jahr davor sind es noch unter 20.000 gewesen. Also die Zahl ist zuletzt leicht gestiegen. Wir leben in einem Sozialstaat mit einer Wohlstandsgesellschaft. Warum steigt diese Zahl?
Wenn ich da vielleicht gerade fortsetzen darf, wenn man sich die gesamte Kurve anschaut, dann sind die Zahlen ja eigentlich seit 2013 kontinuierlich leicht gesunken. Wir haben jetzt wieder erste Anstiege seit 2021, das stimmt. Und wenn man dann schaut oder sich nach den Gründen dann ist es ja recht offensichtlich, da kommt einfach extrem viel zusammen. Da war die Pandemie, viele Leute sind aus ihrem Alltag, aus ihrem Leben rausgefallen, haben Probleme mit Arbeit, mit psychischen Herausforderungen zu kämpfen und dann geht die Spirale weiter. Wir haben das Thema Sucht gehabt. Sucht ist unter Umständen ein Grund für Obdachlosigkeit, aber kommt auch oft wegen oder mit der Obdachlosigkeit, oder? Was ist da Henne, was ist da Ei? Also diese Spirale dreht sich dann oft nach unten. Und deswegen steigen wahrscheinlich auch die Zahlen jetzt wieder an, insbesondere im Zuge der Teuerung, die dann nach der Pandemie gekommen ist. Der Wohnraum ist unverhältnismäßig teuer geworden. Gerade in Tirol, sage ich es mal, und nehmen wir Salzburg, und wo man schon auch sehr hohes Niveau hat, das trägt natürlich dazu bei, dass es jetzt nach oben geht.
Mhm. Laut der Homepage von Neunerhaus, einer größeren Obdachloseneinrichtung in Wien, ist jeder Zehnte der Obdach- bzw. Wohnungslosen erst zwischen 18 und 24 Jahren alt. Wie gesagt, das sind Zahlen für ganz Österreich. Wie das in Innsbruck ausschaut, dazu haben wir eine Einspielung vorbereitet. Bitte, Ben.
Letztes Jahr, 2024, waren 240 Jugendliche und junge Erwachsene beim ersten Kontakt in der Beratungsstelle Chillout wohnungslos.
Das war Sabine Trummer von Chillout, einer kostenlosen Anlauf- und Beratungsstelle für Jugendliche und junge Erwachsene in Notlagen. Also mich persönlich erschrecken die Zahlen. Lukas, die ja? 240 Jugendliche im Vorjahr?
Im besten Fall wäre die Zahl bei null. Ja, weil das sind die Zahlen, die jetzt einmal vorstellig werden und von denen Institutionen mitbekommen und die wir sozusagen auch im System erfassen. Wir wissen ja gar nicht, was noch draußen ist. Also wir wissen ja wirklich nicht, was in der Fläche ansonsten so noch an Obdachlosigkeit oder an Wohnungslosigkeit eben genau in der Zielgruppe herrscht. Manche, sage ich mal, helfen sich mit Freunden und so weiter über die Zeit, aber wir wissen es einfach nicht. Das heißt, im Grunde ist das eine Zahl, die jetzt nicht wirklich prickelnd ist, aber das ist nur der, sage ich mal, das, was auf der Vorderbühne ist. Was sich dahinter so abspielt, das können wir nur annehmen, aber wie soll man wirklich helfen, wenn man überhaupt nicht genau weiß, wo man hinsteuert?
Die Spitze des Eisbergs.
Unter Umständen. Kann ja gar nicht sagen, wie groß der Eisberg ist. Das ist das Problem. Also wenn es die Spitze ist, dann kann der unten extrem breit sein oder auch recht schmal. Aber auf jeden Fall ist da was, was wir einfach nicht erfassen.
Laut der Homepage von Neunerhaus waren 2023 auch über 6.500 Wohnungs- und Obdachlose weiblich, also rund 32%. Sind das Zahlen, die du so auf Innsbruck herunterbrechen kannst, Julia?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Zahlen in etwa sich auch bei uns so widerspiegeln. Ich schließe mich eben Lukas an, dass es nicht so einfach erfassbar ist. Ich kann immer nur über die Zahlen sprechen oder auch die Personen, mit denen wir arbeiten. Und wenn ich gefragt werde, gibt es in Innsbruck Kinder, Jugendliche oder Frauen, die von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffen sind, dann kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Wir haben eine junge Frau, mit der wir arbeiten, die seit sie 13 war, on und off auf der Straße gelebt hat. Und es ist etwas, das ganz viele sich überhaupt nicht vorstellen können, weil die Sichtbarkeit nicht in der Form gegeben ist. Und was ich dem gern anhängen möchte, ist, dass wenn wir das Problem der Betroffenheit von Wohnungs- und Obdachlosigkeit angehen wollen, dann gilt es endlich in die Prävention zu gehen. Und das erkennen wir das insbesondere bei den Jugendlichen, wenn hier rechtzeitig Interventionen in den Familien gesetzt werden und da haben wir ganz viele gute bestehende Tools, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer. Und wenn ich Jugendliche erwische, dann reduziere ich auch die Wahrscheinlichkeit, im Erwachsenenalter von Wohnungsobdachlosigkeit betroffen zu sein. Da gibt es aus Australien, UK, Kanada ganz hervorragende Modelle, die gilt es einfach umzusetzen. Die sind erstaunlich wenig komplex. Wir haben ganz viel über Statistik, über Gründe, über alles Mögliche gesprochen und müssen hier gesellschaftlich wirklich ein Umdenken und Umlenken machen hin auf die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten aus einer präventiven Perspektive. Und da gilt es, den Fokus drauf zu legen. Der universelle Schutz vor Wohnungsobdachlosigkeit ist leistbarer Wohnraum. Also das ist so die erste Phase der Prävention und dann gibt es noch viele weitere Schritte, die darauf folgen.
Ich wohne ja in Ruhm und wenn ich durch unsere doch eher größere Marktgemeinde, also zahlenmäßig größere Marktgemeinde spaziere, begegne ich selten jemanden, der einen Obdach- oder wohnungslosen Eindruck erweckt. Wenn ich aber durch Innsbruck spaziere, kommt es regelmäßig wiederkehrend vor. Ist Obdach bzw. Wohnungslosigkeit ein rein städtisches Problem darin?
Naja, also wenn man sich jetzt in jemanden hineinversetzt, der von Wohnungslosigkeit betroffen ist, na, ich glaube, macht es durchaus Sinn, wenn man in Ballungsgebieten unterwegs ist, weil man einfach Zugang zu den verschiedensten Unterstützungsmöglichkeiten, wie auch immer, was man halt so braucht, ist, glaube ich, jetzt irgendwo in einem Tiroler Bergdorf nicht so ausgeprägter wie jetzt in Innsbruck zum Beispiel.
Ich frage jetzt anders, ist Obdachlosigkeit überhaupt ein Problem oder sehen wir nur wir, die wir nicht obdachlos sind, darin ein Problem? Was meinst du, Julia?
Das ist eine hochphilosophische Frage, wo wir jeden einzelnen Begriff uns anschauen könnten. Was heißt Problem? Wer ist wir? All diese Fragen würde es zu stellen geben. Ich sag so, wir haben Bedürfnisse von Menschen, wir haben Bedarfe und wir haben Instrumente, diesen zu begegnen. Das heißt, ich bin jetzt keine Anhängerin, die der Gruppe angehört, die sagt, es gibt auch Menschen, die das gern und freiwillig machen und das gilt es in irgendeiner Form auch zu respektieren. Ich beschäftige mich eher mit den Phänomenen, die auch dann vielleicht zu solchen Aussagen führen, weil die Frage von, was für Chancen des Gelingens habe ich erlebt, wie gehe ich mit Privilegien um, was haben wir für eine Verteilungsgerechtigkeit, was glaube ich, dass mir zusteht und was traue ich mir auch zu, all das sind viel spannendere Fragen aus meiner Perspektive. Also ja, ich finde, Gesellschaft hat eine Verantwortung und es gibt einen gewissen Konsens darüber, dass das Recht vor allem auf eine eigene Wohnung, also wenn wir eher auf diese Qualität von Notunterkünften etc. eingehen, es geht darum, die Forderungen von Housing First sind dauerhaft leistbar, inklusives Wohnen für alle. Und das ist etwas, wo es ein gewisses kollektives Interesse gibt, dass es dies zu forcieren gilt. Mhm.
Julia hat gerade gesagt, sie glaubt nicht, dass es, oder du bist kein Anhänger davon, von der Theorie, dass Menschen freiwillig auf der Straße wohnen, beziehungsweise dass das ihre Lebenswelt, die gewünschte Lebenswelt darstellt. Ich glaube, mit Lukas habe ich im Vorgespräch, glaube ich, ein bisschen was anderes rausgehört gehabt. Also ich glaube, du siehst das ein bisschen differenzierter, gell?
Nein, ich würde jetzt mal grundsätzlich nichts widersprechen, was wir gerade gehört haben. Gell? Das ist ganz klar. Aber zum gewissen Teil kommt dann jetzt irgendwie der Hochschulprofessor raus und ich möchte dann immer unterschiedliche Lesarten von einem Problem anbieten können, wenn man es jetzt runterbrechen, oder? Ist es ein Problem? Ja, ganz klar. Darf man nicht negieren. Die Leute, die davon betroffen sind, die würden sich da auch nicht dagegen stemmen. Dann kann man auch unter Umständen sagen, es ist kein Problem für jene, die das vielleicht als Lebensentwurf für sich etabliert haben. Und dann wird es aber schon schwieriger, oder? Ist das zum Beispiel eine Rechtfertigung vor sich selbst und vor allen anderen, ja, damit man mit der Situation umgehen kann? Und was ich glaube, dass die einfachste und vielleicht auch die angemessenste Antwort sein kann, ist, wie viel Hoheit haben die Leute darüber, eine Situation zu ändern, ja, aus eigener Kraft heraus? Und sage ich es mal, da ist dann der Mangel an Optionen, die Situation zu ändern, das Ausschlaggebende. Und in dem Moment, in dem den einzelnen Personen die Fähigkeiten und die Optionen ausgehen, wirklich was zu ändern, sobald sie es ändern wollen, dann ist es ein Problem. Und dann hat keiner von außen zu entscheiden, ob das ein Problem ist, sondern dann ist es wirklich ein hochindividuelles Problem. Aber da dürfen wir es nicht belassen. Deswegen stütze ich ganz klar die Aussage von der Julia. Ich meine, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, und am Ende läuft es raus auf einen Mangel an Optionen.
Finnland hat das, Anführungszeichen, Problem anscheinend nicht. Was machen die Finnen anders? Was machen sie besser? Oder machen sie überhaupt was besser?
Das finnische Modell, ich habe mich jetzt da nicht intensiv damit auseinandergesetzt, aber was ich weiß, ist, dass die das erstens schon seit 2007 betreiben. Also die haben viel früher angefangen wie alle anderen. Und es ist, ich glaube, das ist eher aus Sicht, die sehen das eher als wohnpolitisches Problem, denn als soziales Problem. Ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied in der Herangehensweise, dass es einfach Wohnungen abbraucht dementsprechend und dass einfach ein Wohnbau dazu gehört und ich muss ja die Wohnungen irgendwo herkriegen.
Mhm. Aber dass man jetzt Menschen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt in einen passenden Wohnraum rein wollen, dass man die da in diesen Wohnraum reinzwängt, das glaube ich ist vermutlich das immer d'accord. Das will wahrscheinlich keiner, oder?
Naja, das ist halt, wenn es keine anderen Angebote mehr gibt, dann entsteht sozusagen ein impliziter Zwang, der jetzt zwar nicht ausgesprochen ist, aber der natürlich noch schon zum Tragen kommt.
Ja. Julia?
Ja, ich bin wieder bei meiner Frage, mit Menschen sprechen und sie fragen, was sie wollen und ein echtes Interesse daran haben, ein gesamtgesellschaftliches, veränderndes Klima zu schaffen und das ist, wir tun uns so leicht, nach unten zu stoßen, anstatt das, was lange auch Kultur hatte, es nach oben zu tun. Also ich mit Menschen sprechen und sie fragen, was ist ihnen wichtig, ist ein ganz ein zentrales und wenn wir das Menschen absprechen, dann haben wir ein Problem als Gesellschaft.
Laut einem Positionspapier der BAWO, also der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, sind in Österreich rund 1,3 Millionen Menschen von Armutsgefährdung betroffen. Das ist jeder siebte, Tendenz steigend. Die Anzahl der Wohnungs- und bzw. Obdachlosen steigt direkt proportional mit der Anzahl an Armutsgefährdeten. Kann man das so sagen, Lukas?
Naja, ich denke mal, es ist recht einfach, sich vorzustellen, dass wenn es in der Geldbörse ganz allgemein knapp ist, dass hohe Miete nicht unbedingt dazu beiträgt, dass es leichter wird. Deswegen sage ich es mal, wer einfach auf der Einkommensseite Herausforderungen hat, der wird natürlich auch bei der Ausgabenseite genauso die Herausforderungen haben. Und der größte Posten ist nun mal die Miete. Ja, und wir haben jetzt nicht so viel Eigentum. Ja. Die Anzahl an Eigentum, Wohneigentum ist ja etwas rückläufig. Und deshalb muss man halt einfach sagen, ja, die Armutsgefährdung ist natürlich ein ganz klares Indiz dafür, wie groß das Problem auch auf der Seite der Menschen ist, die dann irgendwann von Wohnungslosigkeit und gegebenenfalls Obdachlosigkeit betroffen sind.
Wenn wir von Armutsgefährdung reden, fällt unweigerlich das Thema Betteln. Man hört ja immer wieder von der sogenannten Bettelmafia. Soll man bettelnden Menschen auf der Straße überhaupt Geld geben darin?
Also ich darf das jetzt niemandem so vorschreiben. Also ich gebe, wenn ihr was eingesteckt habt, gebe ich demjenigen die paar Euro, was ich eingesteckt habe. Ich habe keine Angst vor, eine Bettelmafia zu finanzieren. Das ist, glaube ich, eine höchstpersönliche Entscheidung, die man da zu treffen hat.
Gibt es sowas wie eine Bettelmafia oder diese Begrifflichkeit? Ist das?
Das ist eine Frage, die kann ich tatsächlich nicht beantworten. Es ist halt schon so, dass es das Narrativ gibt. Ob ich keine Ahnung, ob das einfach nur herbeigeredet ist oder ob es tatsächlich in irgendeiner Form Hintermänner gibt, sage ich mal. Aber das darf mich persönlich nicht unbedingt daran hindern, dass ich demjenigen, der da hockt, Geld gebe.
Weil es nichts daran ändert, gell? Ja. Wenn man sich die Lebensgeschichten von Obdachlosen in den städtischen Einrichtungen ein bisschen genauer anschaut, dann folgen viele davon dem gleichen Muster. Zuerst gibt es ein Problem, eine Trennung, eine Krankheit oder sonst was. Dann folgt der Verlust des Arbeitsplatzes und dann der Verlust der Wohnung. Ohne Arbeit gibt es keine Wohnung, ohne festen Wohnsitz selten Arbeit. Ein Teufelskreis, oder?
Ich glaube, das ist ein Punkt, das ist den wenigsten bewusst, wie schnell das gehen kann. Und wenn ich heute noch das weit von mir weisen darf, dass ich nächstes Jahr ein echtes Problem in der Hinsicht kriegen kann, kann das wirklich passieren. Und das kann wirklich jedem passieren. Jeden und jeder.
In meinen Vorgesprächen mit euch ist immer wieder der Begriff des Prinzips Housing First gefallen. Die Julia hat es heute schon angesprochen. Ein Ansatz, der vereinfacht ausgedrückt davon ausgeht, dass man zuerst das Wohnproblem lösen muss und erst dann die anderen Probleme lösen kann. Habe ich das so richtig gesagt, Julia?
Ja, genau. Also die klassischen Formen waren die des sogenannten Stufenmodells. Das heißt, ich muss mich bewähren. Ich muss zuerst einmal wöchentlich zu einer medizinischen Untersuchung. Wenn ich das eine gewisse Zeit mache, dann folgt irgendwo ein Bett in einer Notschlafstelle. Wenn ich das jede Nacht aufsuche, dann kommt irgendwie das Zimmer. Und irgendwo am Ende, wenn ich mich immer wieder bewährt habe, dann steht die Wohnung als großes, hehres Ziel da. Und Housing First dreht diesen Ansatz um und sagt, wir geben dir zuerst die Wohnung, gehen davon aus, dass wenn du dieses Gut hast und du den Ort und die Ruhe und die Rahmenbedingungen hast, für dich selbst zu sorgen, dann kannst du auch an den Gründen, Herausforderungen, die gegebenenfalls zu dieser Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit geführt haben, beziehungsweise sich komplexer wurden in dieser Phase, daran arbeiten. Und das, was wir in der Praxis sehen, wir haben seit 2022 als erste Organisation in Tirol Housing First auch umgesetzt, dass tatsächlich diese Wohnung so ein hohes Gut ist, dass der Wert, die zu erhalten, ganz ein hoher ist. Also die Erfolgsraten sind in den Studien auch sehr, sehr hoch, über 90% teilweise. Und auch bei uns ist dieses in dieser Wohnung bleiben und viel, viel dafür zu tun, dass ich diese Privatsphäre, diese Eigenständigkeit, dieses Selbstbestimmte für mich und mein Leben behalten kann, das spricht für sich. Und es hat ganz viel mit dem zu tun, was haben wir für gesellschaftliches Verständnis von Menschen, was trauen wir ihnen zu. Es gibt immer noch diesen fürchterlichen Begriff der Wohnfähigkeit, die wir manchen Menschen zuschreiben und anderen abschreiben. Und Housing First geht einmal grundsätzlich davon aus, dass Menschen in einer eigenen Wohnung wohnen können und die sozialarbeiterischen, psychosozialen Unterstützungsleistungen gilt es dann modular dem zu ergänzen.
Aber ist in einer Stadt wie Innsbruck, in der Wohnraum bekanntermaßen knapp bemessen ist, Housing First nicht vom Start weg schon zum Scheitern verurteilt, Lukas?
Ja, ich würde es mal grundsätzlich sagen, alles, was die aktuellen Datenlage hergibt, sagt, Housing First ist der optimale Zugang. Ja, ich habe noch niemanden gehört, was man seit in der Praxis ist und da widerspricht. Ganz im Gegenteil, die pushen das ja zu Recht. Ja. Das deutet alles darauf hin. Und dann treffen wir die Realität in Tirol, in Innsbruck, in Österreich, dass wir die Wohnungen dazu brauchen. Aber das ist jetzt ganz einfach. Will ich sie nicht? Baue ich sie nicht? Also ich sage es halt mal, es ist am Ende eine Entscheidung darüber, welchen Ansatz ich im Grunde langfristig verfolgen möchte. Und das ist der einzige Hebel, den ich habe. Wenn ich sage, ich priorisiere Housing First, dann priorisiere ich das und mache alles, was da sozusagen dazugehört und muss für den Wohnraum sorgen. Wenn ich das für mich als auf die Agenda setze, dann wird der Druck schon groß genug, dass irgendwann einmal entsprechend rumkommt. Wenn ich mich für andere Strategie entscheide, dann drückt das natürlich in den Hintergrund.
Ja, die Zeit ist schon recht weit fortgeschritten. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich nochmal kurz an den Start zurück. Da war ja von der vom städtischen Beteiligungsprozess die Rede. Hören wir uns kurz an, was sich Innsbrucks Vizebürgermeister Georg Willi vom Beteiligungsprozess erwartet. Ben, die Einspielung bitte.
Die Menschen, für die wir uns sorgen, das sind Obdach- und wohnungslose Menschen, sind sehr heterogen. Und die brauchen differenzierte Angebote. Und wir arbeiten ja mit Steuergeld, um für diese Menschen zu sorgen. Und das soll sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt sein. Und die Leute, die wir betreuen, sollen das Gefühl haben, das ist das Angebot, das ich gerade brauche. Sonst will ich eigentlich möglichst selbstständig leben können.
Darin, Julia, ihr seid im Beteiligungsprozess mit dabei. Ist das eine Erwartungshaltung, mit der ihr leben könnt, beziehungsweise die ihr selber an dem Prozess habt?
Also meine Erwartungshaltung so grundsätzlich, für mich ist das extrem glaubwürdig, was da passiert. Und ich glaube, da kann sicher was kurz ausschauen, aber das ist natürlich, wer will das jetzt im Vorhinein in irgendeiner Form prognostizieren? Keine Ahnung.
Du, Julia?
Ich freue mich über den Mut, den die Stadt Innsbruck hat, diesen Prozess so anzugehen und die Bereitschaft hinzuschauen. Und das ist das mit diesem Haltungsschiff, das ich auch immer wieder versucht habe, hier deutlich zu machen, auch der gesellschaftlichen Verantwortung, die wir haben. Und hier wurde auch auf uns ExpertInnen aus der Praxis gehört. Unsere Forderungen wurden ernst genommen und es wird jetzt in diesem sehr gut aufbereiteten Prozess angegangen. Und darüber freue ich mich sehr.
Okay, schauen wir, was dabei rauskommt. Spannend. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren wird, wäre, wie schaut eure persönliche Vision zum Thema Obdach und Wohnungslosigkeit aus? Wie schaut es eurer Meinung nach oder wie sollte es eurer Meinung nach im Jahr 2050 in Innsbruck aussehen? Ich bitte um kurze Antworten und darf mit dir darin anfangen.
Gut, also wir arbeiten konsequent an der eigenen Abschaffung.
Julia?
Ja, das Ziel ist ja, laut Lissabon-Deklaration 2030 gibt es keine Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit mehr. Also 2050 sind wir da schon mit ganz guter Entspanntheit im Rückblick.
Klingt gut, ja. Lukas?
Ja, 2050 machen wir dann eine Reflexion auf die Erfolge. Tut mir leid für den Darin, ja, finde ich super. Aber ja, mein Ziel ist Schritte nach vorne und dass der Prozess so gut verläuft und begleitet ist auch, dass er Lust auf mehr macht. Das heißt, es soll ja nicht nur bei dem Problem bleiben.
Ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Darin noch, bitte. Also,
das lasst mir jetzt irgendwie keine Ruhe. Jetzt ganz davor wegen in Wohnraum, der zur Verfügung steht, ich möchte schon auf die Leerstände ein bisschen darauf hinweisen, nur so am Rande.
Auf die Leerstände, ja?
Auf die Wohnungen, die quasi ungenutzt in der Stadt existieren.
Das heißt, da ist ausreichend Wohnraum da, um das Anführungszeichen Problem zu beheben?
Das wird das Problem nicht beheben, aber das kann durchaus dazu beitragen.
Auch das ist ein schönes Schlusswort, denke ich, zumindest die Vorstellung. Ja, damit sind wir am Ende der zweiten Ausgabe von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast. Danke vielmals an unsere drei ExpertInnen, dass sie sich hier im kurzerhand zum Studio umgebauten Aufenthaltsraum vom Wohnheim Tivoli die Zeit genommen und uns durch ihre Gedanken bzw. Arbeitswelt geführt haben. Und danke vielmals Ihnen da draußen fürs Zuhören. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch.
Auf Wiederhören bis zur nächsten Folge von der Wiege bis zur Bahre, der soziale Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns. Es gibt noch viel zu reden. We'll be right back.